Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Kliniken am Limit. Nicht nur wegen zu wenig Personal, sondern auch, weil sie einfach zu wenig Geld haben, die Krankenhäuser und Kliniken. Genau da will der Gesundheitsminister Karl Lauterbach ran. Er plant eine Krankenhausreform. Nicht alle Kliniken sollen alles anbieten, sondern bestimmte Krankenhäuser sollen sich eben spezialisieren und andere dann eine, in Anführungsstrichen, nur Grundversorgung anbieten. Was das für uns als PatientInnen bedeuten würde, darum wird's gehen. Und wir sagen euch natürlich auch, was sonst noch geplant ist bei dieser Krankenhausreform. Das alles im frischen Podcast vom Update. Und schwupps, ist ja auch schon wieder Juni, ne? Der erste nämlich. Die Situation in Frauenhäusern, auch das ist ein Thema bei uns. Die Lage ist nicht gut, sagt unsere Nova-Reporterin Mintu Tran.
Also wenn du einen Platz suchst, dann findest du oft erst hunderte Kilometer entfernt einen freien Platz in einem Frauenhaus. Und Frauenhäuser müssen deswegen richtig oft Frauen in Not abweisen. Da fehlen bestimmt tausende von Plätzen.
Mintu hat zum Thema recherchiert. Mehr Infos von ihr auch in dieser halben Stunde ungefähr. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Über die Lage der Krankenhäuser haben wir viel berichtet in Deutschlandfunk Nova. Spätestens seit der Pandemie, da hat sich ja nochmal gezeigt, dass es zwar gut ist, dass es viele Krankenhäuser gibt bei uns in Deutschland, aber dass das System wirklich auf Kante genäht ist und sehr viel Geld kostet. Viele Krankenhäuser sind offenbar dramatisch unterfinanziert und deshalb will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Reform.
Wir haben sehr viele Krankenhäuser und die Krankenhäuser können nur überleben, wenn sie sich spezialisieren. Es kann nicht jeder alles machen.
Die Gesundheitsminister der Länder sind von dieser Reform nicht begeistert. Ihre Sorge unter anderem, die PatientInnen haben dann ja vielleicht längere und weitere anstrengendere Wege, bis sie in der Klinik sind, zu der sie dann eigentlich müssen. Deshalb ist heute darüber wieder verhandelt worden. Verfolgt hat das für uns Vera Wolfskämpf aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie hat uns erklärt, worauf Bund und Länder sich jetzt doch noch geeinigt haben.
Es liegt jetzt noch kein fertiges Papier vor. Aber wenn wir vielleicht mal in die Details schauen, es geht zum einen um die Finanzierung. Krankenhäuser sollen einen größeren Teil ihres Geldes über einen festen Betrag bekommen. Damit können sie dann Personal, Geräte, Notaufnahmen vorhalten. Das soll den ökonomischen Druck ein bisschen rausnehmen und auch die Versorgung absichern, weil nämlich nur noch ein kleinerer Teil dann über die Fallzahlen wirklich vergütet wird, also pro Behandlung und OP. Soweit war das ja unstrittig, aber die Frage war, wie wird das bundesweit in welcher Struktur organisiert? Und da haben sich jetzt Bund und Länder darauf geeinigt, dass es einheitliche Kriterien bundesweit gibt. Das Geld gibt es also nicht einfach so, sondern nur, wenn Krankenhäuser bestimmte Leistungen anbieten und die dann auch in der richtigen Qualität erbringen, dann bekommen sie genau dafür das Geld, das sie brauchen.
Im Vorfeld hat es nicht so ausgesehen, als ob Bund und Länder sich da näher kommen würden. Doch Lauterbach soll eben den Ländern dann entgegengekommen sein, sagt Vera.
Und zwar in dem Punkt, dass sie natürlich dafür verantwortlich sind, zu planen, welche Klinik wo mit welchen Aufgaben ausgestattet ist. Also das entscheiden die Länder für die Krankenhäuser, welche Leistungen sie anbieten. Und sie bestimmen mit, wie diese bundesweiten Kriterien dann aussehen. Also zum Beispiel in der Orthopädie, welches Personal oder wie viel Technik da vorgehalten werden muss. Und die Länder entscheiden auch, welcher Stufe dann die Kliniken zugeordnet werden. Und sie haben auch noch diverse Möglichkeiten für Ausnahmen, damit sie auch im ländlichen Raum dann das Angebot haben können, was dort auch gebraucht wird.
Es geht ja auch darum, dass es einfach eine Pleitewelle geben könnte, eine sehr große sogar bei den Krankenhäusern. Und deshalb wollen Bund und Länder sich jetzt auch beeilen.
Sie wollen bis zum Sommer gemeinsame Eckpunkte vorlegen und dann auch einen Gesetzentwurf erarbeiten, damit im kommenden Jahr diese neue Finanzierung in Kraft treten kann. Es kann sein, dass für den Übergang noch das eine oder andere notwendig ist. Das fordern auch zum Beispiel einige Landesminister, wie etwa Holleczek aus Bayern, dass die Krankenhäuser dann nicht zwischendrin so sehr in Geldnot geraten. Aber das Ziel ist eben wirklich zu schauen, welches Krankenhaus bietet was an, das entsprechend zu spezialisieren und dafür dann auch die finanzielle Ausstattung zu sichern. Also auf Dauer dann dieses Krankenhaussystem wieder auf feste Füße zu stellen.
Bei den Medizinerinnen und Medizinern gibt es durchaus Kritik an den Plänen.
Die Basisversorgung wird auf ein Minimaß heruntergedampft. Ich vergleiche es dann gerne mit der Medizin, die in einem Feldlazarett gemacht wird.
So sieht es ein Arzt aus Bayern. Was würde denn die Krankenhausreform für uns PatientInnen eigentlich bedeuten, sollte sie am Ende kommen? Christian Karagiannidis ist Intensivmediziner aus Köln. Er ist Mitglied der Regierungskommission Krankenhaus und hat an den Reformvorschlägen mitgearbeitet. Herr Karagiannidis, aus Ihrer Sicht, wieso kann es nicht so weitergehen wie bisher?
Wir haben weiterhin viel zu wenig Personal. Vor uns liegt ein riesiger demografischer Wandel. Das heißt, die eigentliche Krise kommt erst noch. Und zusammen mit den tiefroten Zahlen, die die Kliniken im Moment schreiben, müssen wir jetzt wirklich was tun. Und ich will vielleicht mal sagen, dass wir im Moment 1700 Krankenhausstandorte in Deutschland haben. Und ich würde schätzen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht noch Personal für etwas über 1000 Standorte haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weswegen wir uns jetzt auf die Hinterbeine stellen müssen und wirklich eine Krankenhausreform auf den Weg bringen, die die Strukturen deutlich verbessert. Weil wir haben eigentlich genug Personal, wenn wir das besser verteilen würden.
Dann lassen Sie uns noch mal gucken. Also diese Reform sieht ja vor, dass eben nicht jede Klinik alles anbietet. Also Grundversorgung ja, Spezialisierung dann eben gegebenenfalls woanders. Was wäre denn dabei für uns als Patientin oder Patient der Vorteil?
Wir liegen bei vielen Erkrankungen wie im Herzinfarkt, wie im Schlaganfall, allenfalls im europäischen Mittelfeld. Und einer der Gründe ist, dass unsere Krankenhausstrukturen einfach so sind, wie sie sind, dass wir es auf extrem viele Standorte verteilen. Und es ist auch klar, dass wenn ich extrem viele Standorte habe, dass ich nicht überall qualitativ hochwertig Behandlung anbieten kann. Und in dem Moment, wo ich das zentriere, und das kann man auf deutlich weniger Standorte, als wir es heute haben, steigt automatisch die Qualität. Und das können wir jetzt schon nachweisen in unserem aktuellen System.
Sie sprechen von zentrieren, aber was ist zum Beispiel mit einer älteren Dame, sagen wir mal vielleicht so 75 oder 80, die hat schon schwere Probleme mit der Hüfte, die hat gegebenenfalls auch eine Krebserkrankung, die müsste ja dann auch vielleicht weitere Wege auf sich nehmen. Wie denken Sie darüber, beziehungsweise was sagen die Pläne dazu? Also für die wird es ja auf jeden Fall nicht einfacher.
Man muss ganz klar Stadt und Land auseinanderhalten. Wir haben in den Städten eindeutig eine Überversorgung. Das heißt, wenn da Krankenhausstandorte zusammengelegt werden, ist der Anfahrtsweg wirklich nur unwesentlich länger, sodass ich nicht glaube, dass es wirklich zu einer Unterversorgung kommt aufgrund der Distanz zum nächsten Krankenhaus. Auf dem Land sieht das an der einen oder anderen Stelle in der Tat anders aus. Wir haben uns extrem viele Gedanken innerhalb der Regierungskommission dazu gemacht und haben vorgeschlagen, dass man gerade kleinere Krankenhausstandorte erhält, aber nicht in der jetzigen Form, dass sie weiterhin darauf angewiesen sind, große Operationen zu erbringen, damit sie überleben, sondern vielmehr im Hinblick darauf, dass gerade ältere Menschen pflegerisch sehr gut versorgt werden und damit bleibt auch eine Anlaufstelle erhalten.
Wenn es jetzt zum Beispiel um Leben oder Tod geht, wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn da nicht noch aufwendig zum Beispiel verlegt werden müsste. Droht das nicht bei den Reformplänen?
Ich will mal das Beispiel Schlaganfall bringen. Es macht mehr Sinn, wenn Sie einen akuten Schlaganfall haben, dass man den Hubschrauber ruft oder ein bodengebundenes Rettungsmittel, was Sie direkt in ein Zentrum bringt, was wirklich primär Schlaganfälle versorgt. Das sind etwas über 400 in Deutschland. Das verbessert Ihr Überleben deutlich. Es macht deutlich weniger schwere Behinderungen. Und der Anfahrtsweg ist zumindest in unseren Kalkulationen nicht länger, als wenn Sie ins nächstgelegene kleine Krankenhaus fahren.
Vorhin haben wir ja einen Kollegen von Ihnen auch gehört, auch Mediziner aus Bayern, der befürchtet, dass eben alles eingedampft wird, dass es so eine Feldbett-Lazarettversorgung gibt. Das sind vielleicht drastische Worte, aber man versteht eben doch auch ein bisschen die Sorge dahinter. Das sehen Sie komplett anders?
Also die Sorge ist natürlich klar, dass alle immer den Eindruck haben, dass sie etwas verlieren. Das ist im deutschen Gesundheitswesen bei allen Reformen so. Und wenn wir nichts tun, wird es ein völlig unkoordiniertes Sterben dieser kleinen Krankenhäuser geben. Ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, dass man insbesondere ältere Patientinnen und Patienten wirklich gut versorgt, dann kann man sehr gute Medizin in kleinen Krankenhäusern machen. Das ist alles andere als eine Lazarettmedizin, die man dann zur Verfügung hat. Und ich hoffe sehr, dass wir dann die Möglichkeit haben, auch das Personal dazu motivieren, in so einem Umfeld zu arbeiten. Es gibt einen Teilbereich in der Medizin, die das sehr schätzen.
Über die geplanten Krankenhausreformpläne und was das für uns als Patientinnen und Patienten bedeutet, wir haben darüber gesprochen mit Christian Karagiannidis. Danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Spätestens wenn es ums Geld geht, dann zeigt sich ja, wie stabil eine Beziehung ist, ne? Und eine der Gewissensfragen, wenn ihr zusammen seid und auch zusammen lebt: Wie ist denn das eigentlich? Wollen wir vielleicht ein gemeinsames Konto machen oder behält jeder und jede dann doch das eigene? Also es gibt natürlich genug Argumente dafür und auch dagegen. Die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, sondern euch von einer Studie der Uni Georgia erzählen. Und die zeigt eben, in stabileren Beziehungen haben Paare häufiger ein gemeinsames Konto. Ja, das ist jetzt bestimmt nicht der einzige Grund, ne? Nur Geld spielt eben doch eine Rolle und es ist nicht einfach, offen darüber zu sprechen. Dabei würde das eine Entscheidung viel einfacher machen. Warum? Das erklärt euch jetzt unser Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Also von einem gemeinsamen Konto sind wir sehr weit entfernt. Ich glaube, das will ich auch gar nicht unbedingt. Also ich würde davon profitieren auf jeden Fall. Er ist schon deutlich länger im Job als ich. Ich bin gerade mal Berufseinsteigerin. Aber nee, ich möchte schon wissen, was ich verdient habe und das dann auch für mich ausgeben können und das nicht irgendwie absprechen müssen.
Das ist Anna. Sie hat vor kurzem im Deutschlandfunk Nova ab 21 Podcast mit uns über ihre Beziehung gesprochen. Und für sie bedeutet ein eigenes Konto Freiheit. Für sie ist das auch eine gute Lösung. Trotzdem haben die beiden ja gemeinsame Ausgaben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in einer Beziehung überhaupt über Geld sprechen. Das sagt auch Marielle Schäfer.
Auch alltägliche Sachen wie, ja, gehen wir ins Kino, gehen wir in das Restaurant, gehen wir in ein anderes Restaurant. Also es kostet alles Geld. Und wenn wir nicht über Geld reden, dann steht das immer so komisch im Raum.
Marielle hat mit ihrem Mann deshalb das Unternehmen BeziehungsinvestorInnen gegründet. Die beiden haben sich darauf spezialisiert, Paaren dabei zu helfen, über das Thema Geld zu reden. Denn sie glaubt, alles andere führe zu Problemen. Julia zum Beispiel ist selbstständige Friseurin. Dadurch hat sie ca. 2000 Euro mehr brutto im Monat als ihr Mann. Das hat sie bei den KollegInnen von Deutschlandfunk Kultur erzählt.
Also ich zahle definitiv mehr von den Fixkosten, denn letztlich sind meine Einnahmen höher und bringe ich mehr Geld nach Hause. Ich würde es auch komisch finden, wenn ich ihm das Geld da so aus der Tasche nehmen würde. Das wäre einfach ungerecht.
Und deshalb bezahlt sie oft Sachen für beide, die sie sich einfach viel eher leisten kann. Irgendwann hat sie ihren Mann darauf angesprochen und gefragt, ob er das überhaupt wahrnimmt.
Und da meinte er, ach, okay, du hast recht. Also es war ihm nicht bewusst, ne? Und dahingehend denke ich tatsächlich, dass wir es mal besser organisieren. Am Ende wird es auf dasselbe hinauslaufen. Aber man hat wenigstens schon mal drüber gesprochen.
Denn ihr geht's gar nicht unbedingt um das Geld, sondern darum, dass ihr Mann das überhaupt auffällt. Es ist wie so oft, drüber reden hilft. Nur fällt uns das beim Thema Geld oft schwer. Vielleicht mögen wir es nicht, dass wir mehr oder weniger verdienen. Die Beziehungsfinanzcoachin Marielle Schäfer sagt, die einfachste Lösung ist ein drittes Konto, auf das beide einzahlen.
Das ist das, was wir eigentlich immer empfehlen, zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ausgabenkonto, da zahlt jeder im Monat was drauf. Und auch wenn die Finanzen da sehr zusammengewachsen sind und das bei vielen Paaren eben passiert im Laufe der Zeit, ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, trotzdem noch die eigenen Konten zu behalten, also das Dreikontenmodell beizubehalten, um einfach eine gewisse Unabhängigkeit noch zu haben.
Denn wenn wir uns abhängig machen, dann ist das nicht gut für die Beziehung. Und darum geht's ja. Aber wie teilen wir das am besten auf? Zahlen beide das Gleiche ein? Der erste Impuls ist ja 50-50, dann passt das schon. Dabei muss das gar nicht so sein. Das sagt auch Marielle Schäfer.
Es ist nicht die Lösung, einfach 50-50 zu machen, sondern es kommt genau auf das an, was habe ich denn für ein Einkommen. Ja? Und dann kann man zum Beispiel die gemeinsamen Ausgaben am Einkommen orientieren. Man kann aber auch noch ganz andere Faktoren mit reinrechnen, wenn man sich mal anguckt, okay, vielleicht hat der eine einen viel weiteren Arbeitsweg als der andere. Vielleicht leistet die eine Person viel mehr Care-Arbeit oder Hausarbeit für die gemeinsame Beziehung, die gemeinsame Familie.
Wichtig ist vor allem, dass wir dann nicht immer im Kopf haben, oh, der oder die andere zahlt mehr ein, sondern dass beide cool sind mit der Entscheidung. Denn dann hat auch keiner das Gefühl, dass er oder sie der anderen Person was schuldet. Und das ist ja eine gute Grundlage für eine gute Beziehung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Moldau haben sich Staats- und Regierungschefs und Chefinnen aus fast 50 Ländern getroffen, denn seit Russland die Ukraine angegriffen hat, machen sich auch die 2,5 Millionen Menschen in Moldau Sorgen, dass es ihnen ähnlich gehen könnte, denn die sind eben die direkten Nachbarn der Ukraine. Das Treffen sollte Einigkeit demonstrieren gegenüber Russland und Solidarität mit der Ukraine. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Wie einig waren sich die Teilnehmenden denn?
Ja, die Solidarität mit der Ukraine, die ist groß. US-Außenminister Anthony Blinken hat zum Beispiel angekündigt, dass es weitere politische und militärische Unterstützung der USA geben wird, damit die Ukraine ihr Territorium zurückerobern kann. Deren Präsident Volodymyr Zelensky hat explizit nochmal um moderne Kampfjets und um Patriot-Abwehrraketen gebeten. Und es ging nochmal konkret um die Frage nach der Aufnahme der Ukraine in die NATO. Zelensky hat gesagt, dass jedes europäische Land, das an Russland grenzt und nicht will, dass Russland es auseinanderreißt, vollwertiges Mitglied der NATO sein sollte.
Da ging es ja zuletzt darum, ob Finnland und Schweden und eben auch die Ukraine NATO-Mitglieder werden. Mhm. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, Finnland gehört jetzt seit Anfang April als 31. Mitglied dazu. Bei Schweden blockiert noch die Türkei. Von da heißt es, dass Schweden den Kampf gegen kurdischen Extremismus nicht genug unterstütze. Und auch Ungarn hat noch nicht abgesegnet, dass Schweden Teil der NATO wird. Aber das sollte aus Sicht des schwedischen Außenministers Tobias Billström jetzt mal endlich passieren.
It is time for Turkey and Hungary to start the ratification of the Swedish membership to NATO.
Ja, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat jetzt angekündigt, demnächst in die Türkei zu fahren oder zu fliegen, um zu versuchen, das Thema zu klären. Geplant ist, dass Schweden noch vor dem NATO-Gipfel Mitte Juli, also nächsten Monat schon, Teil der NATO sein soll.
Und was ist mit der Ukraine?
Ja, da sind sich die Mitgliedstaaten der NATO eigentlich auch einig, dass die Ukraine in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen werden soll. Aber Stoltenberg hat gesagt, dass vorher sichergestellt werden müsse, dass die Ukraine den Krieg überlebt und als Gewinnerin daraus hervorgeht. Und Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, die ist da noch ein bisschen deutlicher geworden.
Daher gilt, was die NATO immer deutlich gemacht hat, die Politik der offenen Tür. Und zugleich ist auch klar, dass wir mitten in einem Krieg nicht über eine neuere Mitgliedschaft sprechen können.
Was ja heißen würde, dass die Ukraine erst nach dem Krieg Mitglied der NATO werden könnte.
Ja, wenn man es so übersetzt, genau, würde man das wohl so verstehen. Was Volodymyr Zelensky wahrscheinlich nicht so gerne hört, ne?
Nee, dem wäre es am liebsten, wenn die Ukraine jetzt schon Mitglied in der NATO wäre und auch in der Europäischen Union. Vor einem Jahr hatten sowohl die Ukraine als auch Moldau übrigens den Beitrittskandidatinnenstatus der EU bekommen. Und Zelensky hat in Moldau vor einer Hinhaltetaktik gewarnt und gesagt, wenn nicht einmal diejenigen eine klare positive Antwort auf den Wunsch zum NATO- und EU-Beitritt bekämen, die die Werte Europas mit Blut verteidigten, dann könne es für andere kaum noch fassbare Hoffnung geben.
In Moldau haben sich Staats- und Regierungschefs und Chefinnen aus fast 50 Ländern getroffen. Es ging um klare Kante gegen Russland, Solidarität mit der Ukraine und die Erweiterung der NATO und auch der EU. Kerstin Ruskowski hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gewalt in der Beziehung und gegen Frauen ist in Deutschland Alltag. Das zeigen auch die Zahlen. Jeden Tag versuchte ein Partner oder ein Ex-Partner eine Frau zu töten. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau hier in Deutschland genau deswegen. Es wird auch was dagegen getan. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das heute 10-jähriges Jubiläum feiert. Aber gibt es auch genug Hilfsangebote hier bei uns in Deutschland? Unsere Nova-Reporterin Mintu Tran ist dem heute nachgegangen. Mintu, wir gehen das Ganze vielleicht mal theoretisch durch. Also, eine Frau, nennen wir sie mal Hanna, erlebt Gewalt durch ihren Partner und beschließt, ich muss hier raus. Was passiert dann?
Sie kann natürlich das Hilfetelefon anrufen, ne? Das vermittelt auch Ansprechpartner. Und wenn es richtig schlimm ist, dann könnte das Hilfetelefon Hanna auch an ein Frauenhaus verweisen. Da könnte sie für ein paar Tage erstmal unterkommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie fängt an, auf ihrem Handy zu googeln und findet dann diese zentrale Webseite, auf der man nach Frauenhausplätzen suchen kann, die noch frei sind in Deutschland. Und da ist so eine Karte und auf der Karte sind Frauenhäuser, die voll belegt sind, rot angezeigt und freie Plätze mit grün.
Und wenn die Karte dann, also wenn man die sieht, wie sieht's da aus, wie sind die Farben?
Ja, da kommt ziemlich viel Rot einem entgegen. Ne? Mhm. Also in ihrer Stadt ist dann gar kein Platz frei und auch in den anliegenden Städten nicht. Und das ist gar kein Einzelfall, sondern die Regel, denn die Frauenhäuser sind stark überlastet. Ich habe heute mit Franziska Förster gesprochen. Sie arbeitet für die autonomen Frauenhäuser hier in Köln und sie sagt, 2021, also vor 2 Jahren, das sind die aktuellsten veröffentlichten Zahlen, da mussten die Frauenhäuser in Köln 600 Anfragen abweisen.
Laut der Berechnung der Istanbul-Konvention müsste es pro 100.000 EinwohnerInnen einen Platz geben. Daraus ergibt sich für Köln, dass es 106 Frauenhausplätze geben müsste, allein für die Stadt Köln. Und es gibt aktuell mit den 2 Frauenhäusern, die wir haben, 26 Plätze. Das heißt, 80 fehlen nach wie vor und die Regierung weiß davon und es fehlt an Handlung.
Ja, besonders schwierig wird es, wenn die Betroffenen Kinder haben, die auch unterkommen müssen oder wenn sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. In Köln zum Beispiel gibt es nur einen einzigen barrierefreien Platz.
Gehen wir mal davon aus, Hanna hat wie durch ein Wunder dann doch noch einen Platz bekommen im Frauenhaus. Was passiert denn da?
Ja, die Adressen der Frauenhäuser sind geheim, um die Frauen eben besser schützen zu können. Und die MitarbeiterInnen, die würden sich dann an einem Treffpunkt mit Hanna verabreden und sie dort abholen, erklärt Franziska Förster.
Das beinhaltet auch, dass wir den Standort der Handys ausschalten und die Frauen bekommen eine neue SIM-Karte, damit sie nicht geortet werden können. Und dann bedeutet das, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt in einem Apartment, wo sie sich mit anderen Frauen Küche und Bad teilt und gegebenenfalls mit deren Kindern. Und dann hat sie eine Bezugsbetreuerin als Sozialarbeiterin.
Ja, genau. Und die macht dann regelmäßige Gespräche mit Hanna, um zu gucken, aus welcher Situation kommt sie denn gerade und was braucht sie aktuell. Im Frauenhaus sprechen sie dann auch mit ihr darüber, wie sie sich ihr zukünftiges Leben vorstellt und eventuell auch das ihrer Kinder.
Kann es denn passieren, dass jemand dann trotzdem in die Gewaltsituation zurückgeht?
Ja, das kann durchaus sein, weil es sind ja erwachsene Menschen, diese Frauen. Und wenn sie sich dafür entscheiden, dann können auch die Menschen im Frauenhaus wenig machen. Aber im Frauenhaus selbst sind die Betroffenen erstmal sicher und bekommen da auch erstmal Beratung und Unterstützung.
Du hast das ja gerade schon erklärt, also es fehlen einfach unheimlich viele Plätze hier in Deutschland in den Frauenhäusern. Warum ist das so?
Unter anderem liegt das daran, dass die Finanzierung dieser Frauenhäuser Sache der Bundesländer und der Kommunen sind. Also in 16 Bundesländern gibt es da 16 unterschiedliche Finanzierungsformen und es schwankt eben sehr stark, wie viele Gelder je nach Bundesland für die Frauenhäuser fließen. Und in einigen Bundesländern ist es auch so, dass viele Frauen ihren Aufenthalt im Frauenhaus auch selbst bezahlen müssen.
Aktuell ist es faktisch so, EU-BürgerInnen, RentnerInnen, Studierende und SozialhilfeempfängerInnen haben keinen Zugang zu Frauenhausplätzen. Die müssen die selber finanzieren und das können sie meist nicht. Und außerdem sind wir politisch gesehen auch vollkommen dagegen, zu sagen, Frauen, die Gewalt erleben, müssen auch noch für den Platz aufkommen, die ja oftmals auch nicht gerade günstig sind.
Es gibt zum Beispiel auch Städte, wo Frauen, die eben erwerbstätig sind, auch ihre Plätze selber zahlen müssen. Also da muss auch noch viel getan werden. Die Frauenhäuser fordern deswegen eine bundesweit einheitliche und bessere Finanzierung.
Das klingt ja auch danach, dass die Politik da einfach dringend mal ran müsste. Gibt es Pläne von der Bundesregierung?
Eigentlich ist Deutschland ja sogar verpflichtet, was zu tun. Deutschland und die EU auch sind nämlich der Istanbuler Konvention beigetreten. Das ist ein internationales Abkommen und die unterzeichnenden Staaten, die verpflichten sich damit, Frauen gegen Gewalt zu schützen. Und das bedeutet eben auch, dass man Frauenhausplätze schaffen muss. Und die Bundesregierung muss noch tausende Frauenhausplätze schaffen. Und es muss auch überprüft werden, ob Betroffene darüber hinaus genügend Unterstützung bekommen. Momentan bewegt sich auch ein bisschen was. Also die Ampel hat sich das eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen und gerade wird dazu so eine Kostenstudie durchgeführt und mit den Ergebnissen wird aber erst Ende dieses Jahres gerechnet. Und klar ist aber jetzt schon, es wird sehr viel Geld kosten. Die Frauenhäuser selber schätzen, dass da knapp 840 Millionen Euro pro Jahr benötigt werden. Das ist sehr viel Geld und das will oft keiner halt zahlen. Ob die Ampel das in dieser Legislaturperiode, also bis 2025, überhaupt noch schafft, Bund und Länder da irgendwie zusammenzutrommeln und das zu finanzieren, das müssen wir jetzt nochmal abwarten.
Also, wenn du hier in Deutschland als Frau Gewalt erlebst, durch einen Partner oder einen Ex-Partner und einen Platz in einem Frauenhaus suchst, wirst du häufig abgewiesen, weil es eben zu wenige Plätze gibt. Über die Gründe und was dagegen getan werden muss, die Infos habt ihr bekommen von unserer Nova-Reporterin Mintu Trang.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man kann so viel richtig machen und auch so viel falsch, ne? Also, da hat man die Dinger liebevoll großgezogen. Man hat beobachtet, wie die ersten Keime sprießen, wie aus diesen winzigen Dingern dann tatsächlich richtig tolle Pflanzen werden. Und dann kommt der knackige Sommer. Es wird heiß, heißer am heißesten. Ihr seht mittags schon, verdammt, die Erde im Blumentopf oder im Blumenkasten, die ist richtig, richtig trocken. Und dann denkt ihr, machen wir mal schöne Gönnung für die Pflanze und gießt mitten am Mittag High Noon Wasser drauf. Melanie, tut dir das jetzt schon weh, wenn du das hörst, was ich da erzähle?
Ganz ehrlich, das kommt mir bekannt vor, weil ich manchmal auch vergesse, morgens zu gießen und dann denke, oh, die Pflanze überlebt das nicht bis zum Abend und dann muss leider notfalls die Gießkanne ran.
Ja, siehst du mal. Okay, dann ist es nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Das ist Melanie Öhlenbach. Die hat einen 6 Quadratmeter großen Balkongarten-Blog darüber und hat jetzt für euch die besten Tipps zum richtigen Gießen für alles, was bei euch so rumsteht. Melanie, wann gießt man die Balkonpflanzen denn am besten?
Also idealerweise in den frühen Morgenstunden, so um den Sonnenaufgang herum. Da ist jeder von uns schon wach, inklusive mir. Nein, ganz im Ernst, das ist wirklich die beste Zeit, weil man einfach sagt, da hat sich die Erde über die Nacht abgekühlt, die Pflanze hat sich ein bisschen erholt von dem heißen Tag vorher und dann bekommt die ein bisschen Wasser mit und startet dann so gut versorgt in den Tag.
Aber ganz ehrlich, außer dir, wer steht denn freiwillig um 4 oder 5 Uhr morgens auf, um seine Pflanzen zu gießen?
Ich stehe ehrlich gesagt auch nicht so früh auf. Das liegt dann einfach daran, dass ich dann einfach sage, nee, ich glaube 7 oder 8 oder 9 ist dann auch noch okay.
Ah, okay.
Ich habe einen Westbalkon und da ist die Sonne halt auch noch nicht sofort drauf. Also das muss man sagen, das ist der Vorteil, dass man dann erst die Abendsonne hat.
Warum soll man denn aber trotzdem am besten nicht mittags?
Das liegt daran, dass im Laufe des Vormittags natürlich die Sonne dann auf den Balkon knallt, sich die Pflanze erwärmt, die Erde erwärmt und auch die Gefäße erwärmen. Und dann ist die Verdunstungsrate, also sprich, dann verdunstet mehr Wasser, als man vielleicht morgens dann raufgegeben hat. Und die Pflanzen vertragen ganz oft diesen Schock einfach auch nicht, ne? Warme Luft, kaltes Wasser. Hm. Wenn ich da gerade an die Gurken denke, das mögen die gar nicht.
Und was macht so eine Gurke dann? Dann hat sie keinen Bock mehr und wird erst gar keine richtige Gurkenfrucht ausbilden oder was passiert da?
Das kann durchaus peinen, aber es kann auch sein, dass wenn dann die Gurke dann da ist, dass die total bitter schmeckt und wir sie gar nicht mehr essen wollen.
Ah, okay. Dann hat man also falsch gegossen. Jetzt verstehe ich. Ich erinnere mich an letztes Jahr meine Eltern Gartengurken gezüchtet. Ich dachte, geil, richtig frisch. Beiß ich da rein, fand ich die total bitter. Habe ich nicht getraut, meinen Eltern zu sagen, weil ich dachte dann, sind die enttäuscht? Aber ja, vielleicht hat es daran gelegen. Okay. Das heißt aber, also abends gießen wäre dann tendenziell schon die bessere Alternative. Oder sagst du, nee, dann ist die Erde auch immer noch zu heiß eigentlich?
Natürlich ist es dann noch warm, klar. Aber ich finde auf jeden Fall, bevor man noch die ganze Nacht durchwartet, kann man abends durchaus auch gießen. Die Sonne sollte dann allerdings schon weg sein und es sollte sich so ein bisschen abgekühlt haben. Und dann würde ich auch empfehlen, nicht zu viel zu gießen, denn mit nassen Füßen gehen die Pflanzen ehrlich gesagt auch nicht so gerne.
Also das heißt, dieses Motto, viel hilft viel, in diesem Fall wäre gar nicht so gut.
Abends eher weniger, aber grundsätzlich muss man sagen, viel ist schon eine gute Sache. Also ich würde sagen, beim Gießen eher klotzen als kleckern. Denn nämlich, wenn man ständig gießt und immer nur wenig gießt, dann gewöhnen sich die Pflanzen dran und sagen, naja gut, dann brauche ich nicht so viele Wurzeln ausbilden. Ich kriege ja immer Wasser sozusagen hinterhergegossen. Und das ist natürlich dann insgesamt für die Pflanzengesundheit nicht so gut. Das heißt, wenn ich gieße, dann lieber durchdringend gießen. Das heißt, vielleicht so 2-mal in so einem Schwapp mit ein bisschen Pause dazwischen, bis das Wasser richtig unten aus dem Topf oder aus dem Kübel rausläuft. Und dann muss man auch vielleicht nicht jeden Tag gießen, sondern nur jeden zweiten Tag, außer es ist extrem heiß. Ja, dann muss es wahrscheinlich dann trotzdem sein, dass man morgens und abends nochmal vielleicht nachhelfen muss.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Pflanzen da auch nicht alle dieselben Vorlieben haben. Also gibt es auch welche, die mögen dann eigentlich gar nicht so häufig oder so viel gegossen werden? Also die Gurke zum Beispiel scheint mir ja sehr empfindlich zu sein.
Ja, aber Gurken brauchen relativ viel Wasser, weil die ja auch relativ viel Wasser enthält. Also von daher muss man ja schon mal ein bisschen gucken, was man hat. Also auch so ein Salat, der zum Beispiel ein knackiges, ja, weiches Blatt hat, der braucht auch wirklich viel Wasser. Aber es gibt auch Pflanzen, wie du sagst, die das nicht so brauchen. Dazu gehören zum Beispiel die mediterranen Kräuter. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Sedum oder so eine Fetthenne. Die haben dann so fleischige Blätter oder auch sehr kleine, nadelförmige Blätter. Die sind dann viel besser an Hitze und Trockenheit angepasst. Also die braucht man dann vielleicht nicht jeden Tag, aber bei großer Hitze dann auch jeden zweiten Tag gießen.
So, jetzt haben wir das aber auch wirklich komplett durchdekliniert, wie ihr eure schönen kleinen Pflänzchen richtig gießt. Das haben wir zusammen gemacht mit Melanie Öhlenbach. Die bloggt über ihren großen Balkongarten und hatte die Tipps für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.